Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zimp. Heute ist der Plopper wieder mal alleine gekommen. Chris ist diesmal nicht an meiner Seite, der geht mir nämlich fremd mit dem André von Band Motowehr, wollte ich, ja, jetzt Wörter in meinem Kopf, das fängt schon wieder richtig gut an. Denn ich habe mir heute wieder Verstärkung geholt, eine ganz wundervolle junge Dame ist an meiner Seite, imaginär gesehen bzw. virtuell an meiner Seite und mit ihr darf ich heute ganz viel über das Thema 3 quatschen, wo ich mich schon sehr darüber freue, denn heute ist mit dabei Sophia Terjung. Hallo Sophia, schön, dass du dir
Zeit hast. Ja, hi. Wenn du dich alleine fühlst beim Plopper, ich hätte auch gern mitmachen können, kein Problem.
Oh, dann weiß ich jetzt schon, dass ich mir dann von Chris anhören darf, dann machst du das mit irgendwelchen anderen, dann halt eben nicht. Ja. Also wollen wir ihn gar nicht erst eifersüchtig machen, aber nee, vielen herzlichen Dank. Genau, wie wir beim letzten Mal eigentlich auch schon angefangen haben, Sophia, wer bist du eigentlich und warum genau habe ich dich eigentlich angeschrieben und Bock darauf gehabt, mit dir eine Folge aufzunehmen? Hau einfach mal raus, das, was dir so einfällt.
Ich fange einfach mal an. Also, mein Name ist Sophia Terjung. Ich fahre seit sehr langer Zeit. Also, ich habe mit 4 angefangen auf so einem kleinen Automatikmotorrad und bin jetzt 22 und eigentlich schon mein ganzes Leben lang.
Ja.
Und genau, dann erzähle ich vielleicht kurz, wie ich überhaupt zu dem Sport gekommen bin. Ich bin durch meinen Vater zu dem Sport gekommen, Jens Terjung, der ist auch früher selbst aktiv gefahren, mehrmaliger deutscher Meister. Und der hat dann halt irgendwann, ich glaube, es war an Weihnachten, mir einfach so ein kleines Automatikmotorrad hingestellt und dann Weihnachtsbaum und so nach dem Motto, jetzt geht's los.
Super.
Meine Mutter wusste nichts davon, das war das Beste, die hat auch, ja. Und ja, so hat alles angefangen, genau.
Ja, perfekt. Besser hättest du es, glaube ich, auch nicht zusammenfassen können. Eigentlich so der Traum von jedem Kind, was in irgendeiner Art und Weise zweiradverrückt ist oder ist einfach noch gar nicht weiß, dass es zweiradverrückt ist.
Ja, als Kind ist es halt immer so, ja, ich will das auch, was der Papa macht. Und Fahrradfahren habe ich ja sowieso schon immer gemacht und ja.
Ja gut, dann lag das natürlich nah. Genau, Sophia ist nämlich bei mir, weil, jetzt musst du mir auch nochmal auf die Sprünge helfen. Also deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft fährst du auf jeden Fall mit. Ich würde auch mal behaupten, sicherlich auch mal den ein oder anderen Weltmeisterschaftslauf, wenn der in der Nähe ist.
Nee, eigentlich fahre ich WM aktiv seit 2016. Also immer die komplette Saison, genau.
Geil, ja, gut, super. Also das erklärt, glaube ich, eigentlich auch schon alles, warum du mehr oder minder hier bist. Du bist viel rumgekommen, fährst eigentlich schon dein ganzes Leben lang 3 Motorrad. Ich weiß gar nicht, wie man es großartig mehr zusammenfassen soll in diesem Punkt. Aber fangen wir ruhig mal von vorne an. Du hast ja schon so herrlich eingeleitet zum Thema Dreifahren. Und bevor wir darauf eingehen, was dein Vater damit zu tun hat, wie deine Geschichte dahinter war, wie deine ersten Fahrversuche aussahen und, ganz plumpe erste Frage. Sophia, wie würdest du jemanden, der noch nie vom Dreisport gehört hat, den Dreisport erklären?
Ja, das finde ich so schlimm, dass man das immer noch erklären muss. Immer diese Leute, die dann sagen, Trail, okay, die fährt Motorrad, ist das dieses Motocross? Und
ja.
Das ist so schlimm.
Oder dann kommen sie doch noch auf Enduro, aber dann bleiben sie bei Enduro dann doch wieder hängen.
Ja, genau. Und verstehen tun sie es eigentlich nicht, bis man ein Video zeigt und dann sagen die, wo ist die Sitzbank? Ihr fahrt im Stehen. So, wo ist denn da der Reiz? Weil es halt kein Renncharakter ist. Also wie beim klassischen Motocross. Und so würde ich halt auch noch immer einleiten und halt erklären, dass es nicht auf Geschwindigkeit geht, dass es halt um Geschicklichkeit geht, Balance und halt man über Hindernisse fährt, über Steine, Bäume, sage ich immer. Also ja, wir wissen, was es ist, ne? Aber, aber genau.
Ja gut. So gut, dann kommt das Ideen. Dann wollen wir mal so die nächsthöhere Stufe erklimmen. Wie erklärst du denn Leuten, wie ein Wettbewerb in Dreisport aussieht?
Ja, okay, das habe ich tatsächlich noch nicht so oft.
Ah, okay.
Aber ich würde einfach mal damit anfangen, dass es immer so verschiedene Bereiche gibt, die sich Sektionen nennen und die dann halt in 2, 3 oder 4 Runden abgefahren werden. In der Sektion gibt es verschiedene Farben, Pfeile, die Leistungsklassen markieren. Und der Fahrer ist halt einer Leistungsklasse zugeordnet und dann fährt man halt
dadurch
den Pfeil nach. Genau.
Okay, das ist erstaunlich gut rübergekommen, weil ich breche mir dabei immer einen Zacken aus der Krone und fange dann erstmal ganz vorne an. Was ist überhaupt eine Sektion? Sei ein Bereich, da muss man durchfahren. Du hast einen Anfang und ein Ende und du musst irgendwie da ankommen. Und all solche Sachen. Aber sehr schön auf den Punkt gebracht, passt relativ gut. Und da wollen wir doch direkt mal rübergehen. Hast du auch direkt mit einer Treibmaschine angefangen? Du hast schon gesagt, du hast eine kleine Automatik zu Weihnachten nämlich bekommen, als du vier warst.
Genau,
Was
genau.
war denn das für eine Maschine? Ich gehe mal davon aus, erinnern tust du dich nicht, aber es gibt wahrscheinlich ganz viele tolle Bilder oder Videos.
Doch, natürlich erinnere ich mich. Also, das war so eine 50er Gasgas.
Oh,
Ja,
jawohl.
mit
Ja.
zwei Gängen. Zuerst durfte ich nur im ersten Gang fahren. Und dann wurde irgendwann auch der zweite eingelegt. Und es gibt halt tatsächlich noch Videos, kann ich dir auch gerne mal schicken, wo ich einfach so fast gegen die Garage fahre oder so einfach mitten auf der Wiese umfalle und richtig witzig auf jeden Fall. Mein Helm größer als mein Körper gefühlt. So. Und ja.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Vor allem muss ich auch sagen, ich habe direkt im Kopf, wie die Mutter dann daneben steht und einfach nur am Schreien ist. Was machst du mit unserem
Ja,
Kind? Nein!
genau. Ja, okay, meine Mutter ist eigentlich noch relativ entspannt, aber ja, wie Mütter halt sind, ne? Muss
Es
man
ist
nicht
ja auch.
erklären.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nachvollziehbar.
Ja.
Okay, pass auf, dann lass uns doch da direkt mal anfangen. Also du hast auf der 50er Gasgas angefangen, durftest nur im ersten Gang fahren und irgendwann kam
Ja.
dann auch der zweite, neben erfolgreichen Ausweichmanövern von Garagentoren bis hin zu kleinen Abfangübungen, möchte ich es jetzt
Hoppalas,
einfach mal
ja.
nennen, genau, auf der Wiese.
Genau,
Wie
ja.
bist du denn dann jetzt dahin gekommen, wo du eigentlich ja jetzt fährst? Also, weil jetzt sind ja auch Hindernisse an der Tagesordnung, wo ich ja selbst daneben stehen würde und sagen würde, ah, okay, das fahre ich vielleicht später.
Ja, ich habe angefangen auf kleinen Paletten, über Paletten zu fahren. Und dann sind wir natürlich auch ja, in Trailgelände irgendwann gefahren und da halt kleine Steine und alles Mögliche, wo dann auch schon mal öfter das Vorderrad platt war, weil ich einfach nicht
Oh.
anheben konnte.
Geil. Ja.
Ja. Ja, und Papa dann wieder geflucht hat und flicken musste und gesagt hat, jetzt heb doch mal dieses Vorderrad hoch, das weiß ich noch. Und ja, was ich auch noch weiß, dass ich eigentlich, also ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich bin halt so die ersten Jahre immer nur rumgefahren und fand das cool, hinter Papa herzufahren. Und ich habe nie irgendwie so rechts und links geguckt. Ich war eigentlich immer zufrieden damit, so rumzutuckern. Und dann, ja.
Ich kann mir das auch so richtig vorstellen. Ich stelle mir das, also wie du schon gesagt hast, ne, ein Helm im Übergröße, der eigentlich fast so groß ist wie dein gesamter Körper. Im Optimalfall dann noch Gummistiefel, weil was anderes findet man ja dann seltenst in
Ja,
Kindergröße.
Stiefel hatte ich.
Ah, okay, ja,
Ja,
das passt dann auch.
top
Und dann
ausgestattet.
aber wie. Und dann wirklich wie so eine eingepackte, was ist, wie in so einer Ritterrüstung. So, du kannst dich nicht bewegen, aber du fährst und du bist glücklich dabei. So kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ungefähr so hätte ich, glaube ich, auf dem Ding
Ja.
ausgesehen.
Und was noch lustiger ist, auf diesen Videos, wenn Papa
Ja.
einfach versucht, irgendwie meinen Kotflügel zu halten und hinterher zu hechten. Ja, ist schon witzig, ja.
Okay, gut, das ist herrlich. Also, wir merken schon, mit deiner 50er Gasgas hast du sehr viele Erfahrungen gesammelt. Dein Vater wusste,
Ja.
glaube ich, hinterher, wie er den Vorderreifen flicken kann. Im Schlaf, würde ich jetzt mal
Ja.
behaupten.
Und
Und
ich weiß noch, dass ich so furchtbar fand, als sie verkauft wurde. Ich habe richtig geheult. Aber ich war halt einfach irgendwann zu groß dafür. Also, ja.
ist es auch voll und ganz nachvollziehbar. Weißt du denn grob, wie lange du das Motorrad hattest?
Ich hatte die, bis ich 9 war. Neun,
Wow, ja.
zehn, so um den Dreh, ja.
Ja, gut, okay. Dann natürlich 5 Jahre lang, dann das erste Moped, wo man dann sowieso noch mal anders dranhängt. Das ist dann noch mal ein bisschen eine andere Nummer. Das kann ich schon verstehen.
Ja.
Bevor wir zum nächsten Moped kommen, gab es in diesen 5 Jahren schon irgendwelche Momente, wo du für dich gemerkt hast, okay, wow, das ist eigentlich der Sport, den ich jetzt irgendwie auch unbedingt weitermachen will. Also, no, weil normalerweise stereotypisch gesprochen ist das ja dann oft diese Phase, wo Jungs dann sagen, ah, alles klar, ich habe das Thema Fußball für mich entdeckt und viele Mädels damals bei mir aus der Dorfgrundschule gemerkt haben, ah, wir können ja reiten gehen, das ist ja alles wunderbar und das bestimmt jetzt unser Leben. Das waren immer so diese zwei Sachen, womit ich aufgewachsen bin. Und ich gehe mal ja stark davon aus, dass es das sicherlich auch einen Moment gab bei dir, wo du entweder auf dem Moped standest oder irgendwann gesagt hast, nee, ich habe gar keinen Bock, mich mit Leuten zu treffen, ich will lieber Motorrad fahren.
Ja, das war halt so bei mir dieser Schritt dann aufs nächste Motorrad irgendwie. Da kann ich mich dran erinnern, da hat Papa mich dann irgendwann mal so gefragt, ob ich jetzt eigentlich weiter nur rumtuckern möchte, so nach dem Motto, oder ob ich auch Lust habe, halt ja, mehr daraus zu machen. Und ja, das war dann halt so der nächste Schritt auf die 80er Großrad. Kupplung.
Juhu.
Ja. Aber genau, so ging es dann weiter.
Was waren das für eine 80er? Eine Beta wahrscheinlich,
Eine
oder?
Beta, genau, ja.
Ja, gut. Im Beta 80er mit der Kupplung, kannst du dich noch grob an die ersten Fahrversuche mit Kupplung erinnern?
Nee, weiß ich gar nichts mehr. Weiß ich nicht mehr.
Okay, wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, weil es wahrscheinlich auch sehr lustig ausgesehen hätte von außen. Einfach nur
Kann sein.
betrachtet. War bei mir sicherlich auch nicht besser. Ist, glaube ich, bei niemandem besser, der gerade überhaupt erst damit anfängt. Okay, das heißt, du hattest die 50er Gasgas-Automatik, dann kam die 80er Beta. Wie lange bist du die 80er Beta gefahren? Wahrscheinlich auch, bis du wieder zu groß warst dafür.
Ja, bis zur grünen Spur, glaube ich. Wann war das?
Wow.
2014 oder so.
Ja, okay, Hut
Ja,
ab.
und dann ging es halt drum, von schwarz auf grün, ob ich halt jetzt mit der 80er grün fahre oder ja, eine 125er, und dann bin ich umgestiegen.
Was kam dann für eine 125er dazu?
Auch eine Beta.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil TRS kam 2016, 2015?
2018.
2018, stimmt. Vorher war es Jotagas und Jotagas kam dann, glaube ich, 2015, 16 oder sowas.
Ach so, nee, du meinst, wann die,
Wann die rauskam,
ja,
beziehungsweise
das
wann ihr ja
war,
auch den Kontakt damit hattet.
genau, also ich meine jetzt, wann ich umgestiegen bin, aber
Aber auch
TS
gut zu wissen.
gibt es seit 2015, ja,
Ja,
und
gut,
genau
okay,
vorher
dann.
die Jotagas.
Ja, okay, gut, dann passt das. Okay, perfekt. Dann bist du auf eine 125er Beta. Da geht es ja eigentlich dann schon los bei den 125ern, dass man anfängt, irgendwelche Sachen zu verändern, zu tunen oder farblich anzupassen oder sonstiges zu tun. Da gibt es ja die wildesten und schönsten Geschichten dazu. Was war es denn bei dir? Wurde der Rahmen neu lackiert? Wurde ein eigenes Dekor gemacht? Kam vielleicht eine Carbon-Auspuffanlage mit dazu?
Ja, nee, nee, nee. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich ja, andere Fußrasten dran hatte und einen anderen Dämpfer, so einen Öhlins-Dämpfer hatte ich damals. Und das war es dann auch schon. Also
Okay, also auch relativ human, sage ich jetzt
relativ
mal.
human, ja, auf
Das
jeden Fall.
geht ja auch. Also genau, grüne Spur nochmal für die Leute, die nicht wissen, was das Ganze heißt. Wir haben ja Rot, Schwarz, Grün. Rot ist im Prinzip das Leichteste. Das ist so mehr oder minder durch den Bereich durchfahren, wo man alle möglichen Hindernisse mehr oder minder umfährt, je nach Leistungsklasse und je nach Wettbewerbsniveau an sich. Dann haben wir Schwarz, wo es dann schon die ersten kleineren Hindernisse gibt oder vielleicht auch hier und da mal ein größeres Hindernis. Und dann ist Grün eigentlich so diese Vorbereitung, okay, gut, jetzt wird es alles ein bisschen enger, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, jetzt hast du auch hier und da vielleicht zwei oder drei Hindernisse hintereinander, die auch nicht mehr so klein sind. Vielleicht musst du hier und da auch schon umsetzen, also Vorderrad und Hinterrad versetzen und all solche Sachen, die dazukommen. So ein bisschen zur Einordnung für die Leute, die sich damit noch gar nicht befasst haben bislang. Okay, dann bist du grün gefahren. Dann kam die 125er Beta nämlich mit dazu. Wie ging es dann weiter bei
Genau.
dir?
Ja, dann, ich bin immer 2 Jahre gefahren. Also rot bin ich gar nicht gefahren. Wir sind nämlich zum Wettkampf hingefahren. Dann hat Papa sich die Spuren angeguckt und hat gesagt, rot, rot ist zu leicht. Fahr direkt schwarz. Ich weiß noch, wie ich halt diesen Wettkampf gefahren bin und mir so dachte, ich habe nicht viel geschafft, ne, weil so neue Situation und
Ja.
ja. Genau, 2 Jahre bin ich schwarz gefahren am Anfang. Dann 2 Jahre grün. Es war halt immer so, das erste Jahr, wenn ich aufgestiegen bin, bin ich halt, was heißt, überhaupt nicht zurechtgekommen. Aber es war halt schon eine Herausforderung. Und dann im zweiten Jahr, wenn ich dann zurückgekommen bin, ich meine, man hat diese eigentlich immer dieselben Läufe in denselben Geländen. Und dann sind da auch Hindernisse drin, die man schon mal gefahren ist. Und dann dachte man sich im nächsten Jahr darauf so, okay, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ist doch eigentlich ganz easy. So.
Ja, es
Genau.
ist so.
Und dann bin ich in Blau aufgestiegen und da bin ich jetzt immer noch. Genau.
Da bist du dann länger als 2 Jahre geblieben, um es mal so
Genau.
auszudrücken.
Ja.
Okay, gut, dann einmal wieder zur Motorradhistorie so ein bisschen. Wir haben die Beta 125. Ich würde jetzt mal aus dem Bauchgefühl heraus sagen, die bist du dann dementsprechend ja wahrscheinlich auch 2 Jahre gefahren, vielleicht auch ein bisschen mehr, bis zum Aufstieg in die blaue Spur.
Ja, bis 2000, oh, 17, 18. Ich glaube, von Jahr 2017 bin ich dann auf eine 250er umgestiegen.
Ja.
250er Beta Standard, genau. Und ja, genau.
Ja, und dann kam ja 2018, kam dann ja schon der Wechsel zu TRS, das hattest du ja vorhin
Genau,
schon gesagt.
da bin ich dann mitten in der Saison gewechselt. Genau.
Wie kam es zum Wechsel? Also, ist jetzt
Okay.
für mich nicht wirklich unbekannt, aber für Leute,
Ja.
die es nicht wissen, wäre das, glaube ich, sicherlich auf jeden Fall interessant.
Genau. Also da muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen,
Wir haben Zeit.
um das verständlich zu erklären. Es war folgendermaßen. Wir hatten in Pietramurata, ich glaube, das war 2017, einen WM-Lauf. Und dann war der Chef von der PWS Offroad für das Team, das ich fahre, war bei dem Lauf zum Zuschauen, weil wir halt befreundet waren und er auch sehr motorsportbegeistert ist. Und sagt, TRS, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Und der hat dann mal im Internet geschaut und gesehen, dass es dafür gar keinen deutschen Importeur gibt. Und zu der Zeit war das so, dass wir unsere Fleischerei, also mein Vater ist Fleischermeister, haben wir aufgegeben. Und ja, Papa hat sich halt beworben und geschaut, was kann man machen. Und dann ja, haben wir mit ihm auch so öfter zusammengesessen, also mit dem Freund. Und dann hat sich das irgendwie so zusammengesponnen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, du weißt schon, dass du das dann machen musst. Und ja, so ist es halt dazu gekommen. Vielleicht noch kurz zur PWS Offroad. Also das ist quasi der Importeur der Marke TRS für Deutschland. Und wir haben die Firma in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal 4x4 Offroad, dann den Trailbereich und dann Bike mit Fahrrädern. Die Firma gibt es seit 2013. Genau, seit 2013. Und 2019 haben wir dann halt groß eröffnet in unserem Ladengeschäft.
Ja, wunderbar. Das heißt dann quasi auch,
Genau.
wenn ich in irgendeiner Art und Weise als Privatperson jetzt umsteigen möchte auf TRS, was ja sowieso nochmal ein sehr großes Di Diskussionsthema zwischen uns beiden sein dürfte, kann ich mich quasi an euch wenden, beziehungsweise am PWS Offroad, um da halt eben eine
Genau.
Maschine anzufragen. Das ist
Genau.
ganz cool.
Und wir vertreiben halt über ein Händlernetz. Wir sind quasi der Importeur und haben überall in Deutschland verteilt halt unsere Händler.
Ja, gut, okay, das ist natürlich wunderbar. Ja, perfekt. Das heißt, dann wissen wir schon mal, gut, okay, da kam dann sehr wahrscheinlich der Wechsel zustande aus diesen Gründen, weil das dann sich so zusammengesponnen hat und so funktioniert hat.
Genau,
Und dann
ja.
der Wechsel zu TRS kam. Und seitdem fährst du ja logischerweise auch TRS.
Genau.
Gut, jetzt die schwierigste Frage. Versuch sie einfach so zu beantworten, wie du dich fühlst. Und es ist alles in Ordnung, wie du antwortest. Was war dein Lieblingsmotorrad von den ganzen Motorrädern?
Das ist echt schwierig.
Ich weiß.
Also, ja, ich würde schon sagen, dass TRS eigentlich schon so mein Lieblingsmotorrad ist. Und ich bin ja auch dann noch die JDM gefahren 2018, weil das das Jahr war, wo ich 18 geworden bin. Die 125er fand ich auch super. Also, ja, ist schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass ich TRS jetzt so am meisten halt verbunden bin, sagen wir es mal so, ja.
Okay, gibt es ein Modell, ja, wo du sagst, diese TRS hat mich einfach umgehauen? Also, es dreht sich gar nicht darum, dass es die beste TRS, die jemals gebaut wurde, sondern es dreht sich wirklich einfach nur darum, vielleicht die erste TRS, die du gefahren bist oder ähnliches, weil du dann gemerkt hast, wow, dieses Motorrad hat eine andere Geometrie, ich komme ganz anders damit klar, ein anderes Ansprechverhalten oder war es ein Modellwechsel, wo sich irgendwas verändert hat, wo du auf einmal sagst, ey, das Ding ist ja viel spritziger als die Vorjahresmaschine zum Beispiel.
Also was ich krass fand natürlich beim Umstieg, klar, die Geometrie, die ist vorne sehr viel leichter als die Beta und ist vom Draufstehen eher vergleichbar auch mit einer Gasgas. Ja, und das war halt am Anfang so in den Kehren und beim Rumschwenken und beim Umsetzen echt super. Also die ist sehr agil, sage ich mal. Und das fand ich halt super und bin eigentlich direkt super zurechtgekommen. Und ja,
Okay,
genau.
gut. Also gibt's im Prinzip war es dann so mehr oder minder dein Umstiegsmodell von der Beta dann damals von der 250er auf die TRS.
Genau. Und ich habe jetzt auch kein keine Modellserie, kein Modelljahr, wo ich sage, das war die und ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, eine neue zu bekommen. Es ist halt so bei TRS, dass sie immer sehr fortschrittlich sind. Also die schauen halt, was ist an dem Motorrad jetzt dieses Jahr vielleicht schief gelaufen. Hier müssen wir die Bodenplatte noch verbreitern, weil ja, das irgendwie dann besser ist mit den Fußrastenhaltern und für den Rahmen. Und da machen die halt jedes Jahr so kleine Verbesserungen, die man dann merkt und sich so denkt, ah, okay, da haben sie sich was bei gedacht. Und ja, finde ich super eigentlich an TRS, dass es halt so eine moderne Marke ist.
Na gut, sie ist ja auch an und für sich auch relativ neu am Markt. Also das ist ja auch wieder so ein bisschen
Genau.
das Thema TRS neben Vertigo sind ja eigentlich so die beiden neuesten Marken, die sich am Markt ja auch nachhaltig bis jetzt halten, sage ich jetzt mal. Also bei TRS mache ich mir da relativ wenig Gedanken, weil sie ja doch sehr weit verbreitet sind und sehr gut vertreten sind. Vor allem auch, stimmt, was mir aufgefallen ist, auch gerade über die letzten Jahre hinweg, dass das TRS-Sponsoring-Programm deutlich früher einschreitet, beziehungsweise, dass ich vom Gefühl her, wenn ich mir jetzt die deutsche Meisterschaft angucke oder die JDM angucke, viel mehr Leute mit einer TRS rumfahren sehe, als wie es vor einigen Jahren war, noch mit einer Beta. Weil eigentlich war ja der klassische Weg, wie ich es damals dann irgendwie mitbekommen habe, so zwischen 2013 und 2016 rum, sage ich jetzt mal, okay, jeder, der in irgendeiner Art und Weise amateurhaft oder als Halbprofi fährt, der fährt eigentlich eine Beta, weil da kommst du schnell in Sponsoring rein, da kommst du schnell in den Jugendsport rein, die meisten Kader wurden davon dann noch mit vertreten, unter anderem, ich überlege gerade, na gut, Hippie Racing, was ja eigentlich immer noch ein Name ist, die ja, glaube ich, auch mit Beta angefangen haben, wenn es mich nicht so ganz täuscht. Wovon ich einfach viel mehr mitbekommen habe und in den letzten Jahren ja TRS deutlich mehr auf den Markt kam, was das Ganze angeht. Bekommst du von diesen ganzen Sponsoring und Ähnliches, hast du das, also A, hast du das auch so wahrgenommen, dass da ein Wechsel stattgefunden hat, was das Sponsoring in Deutschland angeht, von der Motorradmarke? Und B, bist du vielleicht oder dein Umfeld, wart ihr davon auch betroffen in irgendeiner Art und Weise, dass ihr jetzt gemerkt habt, okay, gut, das eine Jahr haben wir noch mit einem Händler gesprochen, der uns eine Beta gegeben hat und beim nächsten Jahr kam dann auf einmal das Thema, ah, wir haben jetzt TRS und wir wollen TRS bekannt machen. Das heißt, wir treten an junge, aufstrebende Fahrer einfach schon früher heran, um die gleich mit ins Boot zu holen.
Also ich würde sagen, dass diese starke Verbreitung einfach daran liegt, dass es vorher keinen deutschen Importeur gab und da
Ja.
vielleicht die Hemmschwelle höher war, das Motorrad zu kaufen, Österreich. Ah, vielleicht bekomme ich keine Teile, ich habe keinen Ansprechpartner, es ist so weit weg. Und dadurch, dass wir halt dieses Händlernetz aufgebaut haben und ja, die Händler, von denen man vorher eine Beta verkauft haben, jetzt auch eine TRS verkaufen, man eine Probefahrt macht, man gut zurechtkommt, Lust auf was Neues hat, also warum nicht, ne?
Okay. Vollkommen berechtigter Punkt.
Ja.
Jetzt hatte ich gerade einen roten Faden in meinem Kopf und der rote Faden ist gerade wieder ein bisschen weggegangen. Er
Sorry.
wird definitiv gleich wieder kommen. Nee, du kannst überhaupt nichts hören. Das passt alles wunderbar. Genau, jetzt habe ich ihn wieder. Wenn du eine TRS beschreiben müsstest, du hattest es ja vorhin schon angesagt, die Geometrie ist so ein bisschen wie eine Gasgas, meintest du. Wie kann man das Ansprechverhalten beschreiben? Ist das auch eher wie eine Gasgas, die eher dazu neigt, dass sie ein bisschen ruppiger am Gas hängt und vielleicht mehr übers Vorderrad schiebt in den Kurven, oder doch eher eine Beta, die untenrum doch ein bisschen weicher ist und in den höheren Gängen dann eher die Kraft entwickelt. Wo kann man ungefähr eine TRS einordnen vom Ansprechverhalten des Motors?
Also ich finde, das kann man überhaupt nicht auf die Marke pauschalisieren. Man muss halt schauen, wie viel Kubik, wie möchte man es haben. Ich meine, man kann das auch noch modifizieren, ne? Was ich so jetzt aus der Erfahrung her mitbekommen habe, dass zum Beispiel eine 250er relativ ruhig läuft und ich fahre auch eine 250er, ja, die einfach. Die kann auch bissig sein vom Ansprechverhalten, ne? Also, ja, meine läuft nach Geschmackssache etwas ruhiger untenrum.
Ja.
Und zum Beispiel eine 280er, ja, haben wir festgestellt, ist untenrum ein bisschen, ja, spricht ein bisschen direkter an, auf jeden Fall, als zum Beispiel eine 300er. Was man aber auch nicht jetzt auf jede 280er beziehen kann. Also wenn man jetzt gerne 280er fahren möchte, dann kann man es auch so hinbekommen, dass sie von unten raus ruhig läuft. Deswegen finde ich, ist das schwer zu sagen.
Okay, ist ja völlig berechtigt. Das heißt, wir hören aber ja da, oder man kann ja daraus dann jetzt auch schon mal ziehen, okay, gut, das heißt, du fährst schon mal eine 250er, bist mit der 250er auch völlig zufrieden. Die
Auf
Frage,
jeden
die bei mir
Fall.
gerade aufploppt, ich weiß aber nicht, ob du sie beantworten kannst. Für dich ist es überhaupt nicht schlimm. Warum gibt es eine 250er, eine 280er und eine 300er? Was ist der Grund dahinter?
Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, das.
Alles gut, hätte ja sein können, dass du das irgendwie mitbekommen hattest oder weil es da irgendwie mal eine Pressemeldung mitgab und du es über deinen Vater mitbekommen hast. Und das ist so der Gedanke, der mir so gerade kam. So, also ja, es ist cool, dass es das gibt, wenn man das so darauf beziehen kann, die 250er hat zwar auch Leistung, ist aber ein bisschen ruhiger, die 280er vielleicht ein bisschen spritziger, die 300er hat obenrum mehr Leistung, ist aber untenrum ein bisschen entspannter. Kann ja auch sein, dass es einfach nur den Grund hat, um so ein bisschen mehr Streuung und ein bisschen mehr Variation anzubieten, was das
Ja,
angeht.
ich denke auch, das sind halt die gängigsten Kubikklassen, die auch die anderen Marken anbieten.
Auch wieder ein berechtigter Punkt, das stimmt natürlich. Ah, genau. Und ein Punkt, wo ich nochmal nachfragen wollte, du hattest gesagt, dass man das Ganze ja einstellen kann, wie man will. Meinst du jetzt einstellen von Vergasereinstellung oder kann man tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch das Mapping verändern?
Ja, also ich meine jetzt natürlich klar den Vergaser oder ja, den Gasgriffen, kurzen Gasgriffen, langen Gasgriff oder ja, den Zylinder bearbeiten und so weiter.
Okay, gut, alles klar. Ich dachte, da wäre irgendwas an mir vorbeigegangen, so dem Motto, ja, und du bekommst hier noch einen Dongle mitgeliefert, dann kannst du
Na,
deinen Laptop nehmen, kannst ihn da
nee,
reinstecken und dann kannst du ein bisschen rumhacken und entweder machst du
nee.
alles kaputt oder alles viel besser.
Oh, und jetzt ist mir gerade noch eingefallen, was wir früher bei der 125er immer verändert haben.
Ja.
Wir haben ganz am Anfang immer zwei Kupplungsfedern rausgenommen, damit die Kupplung leichter geht.
Aber ist vollkommen nachvollziehbar, finde ich. Oh,
Ja, das
herrlich.
haben früher viele gemacht und dann, ja, hinterher halt nicht mehr. Aber am
Ja,
Anfang
gut,
schon, ja.
aber das passt ja auch. Aber das bringt mich zu. Können wir ja perfekt. Meine Güte, das ist ja eine perfekte Überleitung, Sophia, zu. Was veränderst du eigentlich jetzt an den Motorrädern, die du jetzt für eine neue Saison bekommst? Also gibt es da immer so Grundtones in Form von, ja, also erstmal kommt da ein anderes Öl rein, dann werden vielleicht andere Federn verbaut, vielleicht sogar ein komplett neues Fahrwerk, dann müssen da andere Kupplungsscheiben rein, weil das irgendwie dann viel besser funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwie eine Getriebe-Sonderanfertigung. So what? Wer weiß? Ich weiß, es kostet alles ohne Ende Geld, aber ich habe sehr viel gesehen und bin nicht mehr so verwundert über solche Sachen.
Ja, also bei mir ist es so, dass mein Motorrad relativ serienmäßig ist. Ja, was ich jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zur Beta feststelle, dass die TRS zwar teurer ist, aber man für den Preis halt auch, sage ich mal, bessere Komponenten bekommt. Zum Beispiel den Dämpfer haben wir bei der Beta immer sofort rausgemacht. Und bei der TRS ist einfach schon das Reiger-Federbein mit drin. Was ich super finde, da, ja, das ist auch direkt das Erste, was ich an meinem Motorrad verändere, den Stoßdämpfer. Den habe ich jetzt vom letzten Jahr mitgenommen. Das ist der Stoßdämpfer aus der Gold, der Fünfwege-Reiger mit dem Ausgleichsbehälter. Genau, das ist so das Erste. Den hatte ich mitgenommen aus dem alten Motorrad. Dann, ja, ein paar kleine Sachen am Zylinder haben wir gemacht. Aber meine Kupplung und alles ist serienmäßig. Also damit komme ich auch super zurecht. Der Druckpunkt hält sich. Genau. Und was ich noch habe, ist die Bremszange von der Gold. Weil die einfach ein bisschen intensiver bremst. Genau.
Okay, interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Bremszange von der. Ja, okay, geile Nummer. Perfekt. Ja, dann ist es auch gar nicht. Ich find es immer sehr lustig, weil ich mit der naiven Herangehensweise von außen, wenn man in diesem Thema zwar drin ist, aber in diesem ganzen Wettbewerbsthema nie sonderlich tief drin war. Dann, ja, also ich kann schon mal sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollte man irgendwelche komischen Raschelgeräusche oder ähnliches hören, dann sind es die Katzen im Hintergrund. Es tut mir leid. Sie können leider nicht still sein. Genau, weil wenn man das nur von außen sieht und dann irgendwie einen DM-Lauf sieht oder ähnliches oder Fotos oder Videos davon, dann sieht man die Maschinen und dann geht es mir meistens so, dass ich da sitze und mir denke, Ey, müssen doch eigentlich eine komplette Ausstattung bekommen. Also irgendwie von andere Kettenräder, die irgendwas speziell gehärtete Bremshebel oder wie auch immer, was auch immer. Das ist so diese laienhafte und naive Ansichts- oder Herangehensweise an dieses ganze Thema. Für mich ist es immer sehr schön zu hören, so unter dem Motto, ja nee, also eigentlich mache ich nur zwei Sachen und der Rest ist serienmäßig und es funktioniert ja. Warum soll ich da denn jetzt großartig mehr machen?
Genau, so finde ich es auch auf jeden Fall. Ja, es gibt Leute, die sich dann vielleicht noch eine leichtere Gabel reinmachen und so weiter. Die von der 125er ist auch leichter, ja. Ja, das ist die von der 125er. Aber zum Beispiel bei der WM muss man ja ein gewisses Gewicht auf die Waage bringen und dann bringt einem das nichts, das so leicht zu machen, wenn man dann nicht durch die Abnahme kommt. Und
Jo.
ja, wie schon gesagt, ich finde die TRS in Anführungszeichen aus der Kiste einfach super. Also da kann jeder mit losfahren. Und ich sehe das Motorrad halt so als Sportgerät und nicht jetzt so als Schickimicki-Teil, wo die beste Ausrüstung dran sein muss. Ich klar, also klar, man nimmt bessere Komponenten teilweise, aber ja. Ich muss jetzt nicht die super Premium-Teile da dran haben. Dann komme ich mir auch ein bisschen blöd vor, muss ich sagen. Dann sagt jeder so, ah, hier, sie hat das beste Motorrad. Warum kommt sie
Ja,
da jetzt nicht hoch? Und ja,
genau.
das ist nicht so meins, muss ich sagen.
Das kann ich aber so gut verstehen. Das finde ich auch immer sehr amüsant. Ich habe einen guten Freund, der auch eine Montesa fährt, auch eine 2017er 300er RR. Und der hat so einen Tick. Der hat extra Titanschrauben sich gekauft, damit er 62 Gramm spart im Motor. Er hat irgendwie einen Carbon-Endtopf für was weiß ich wie viel Geld gekauft, wo ich dann letztens dann nur einen Anruf bekommen habe mit, ja, der Carbon-Auspuff ist jetzt schon zum zweiten Mal gerissen an irgendeiner Aufnahme, weil er sich kaputt vibriert hat. Und nur solche Geschichten. Dann ist es immer sehr lustig, wenn man das dann sieht und wenn wir gemeinsam trainieren und er mit der wunderschönen, sauberen Maschine und dann schlechten Tag hat und nirgendwo hochkommt.
Ja,
Und es ist wirklich,
das
du
meine
stehst
ich
da
ja.
und ja, und ich kann dich da voll und ganz verstehen. Ich finde es echt super. Genau, ein anderer Punkt, der mir da nämlich auch gerade aufkommt. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, Wettbewerbe zu fahren? Also ich gehe mal davon aus, dein Vater hat wahrscheinlich so ein bisschen den Grundton schon vorgegeben und so in die Richtung, probier es einfach mal aus, wir gucken einfach mal, wenn es dir nicht gefällt, dann müssen wir es auch nicht machen, aber komm, wir fahren da jetzt einfach mal hin und probieren es aus. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, hast du wahrscheinlich irgendwann den Gefallen dran gefunden.
Genau, also es ist so, dass mein Vater 2002 aufgehört hat, aktiv zu fahren und dann 2007 hier in Neunkirchen den letzten deutschen Meisterschaftslauf in der AI mitgefahren ist. Und dann war eigentlich erstmal nichts. Also dann haben wir ganz normal, wie eine normale Familie, im Sommer Urlaub gemacht und so weiter. Und ja, ich meine, es wäre 2010 gewesen. In Kerzenheim hat dann so ein Ladies Cup stattgefunden. Und genau, was 2009 noch war, Girlie Camp. Ganz
Ja,
coole Sache. Ja, in
wer
Framersbach.
waren da noch? Das war da noch, Ina Wilde war ja zu der Zeit auf jeden Fall noch sehr groß dabei. Und dann gab es noch diese junge Dame, die, glaube ich, jetzt mittlerweile bei Josemite Sports mit ist, die
Ja,
damals in Skorpa
Iris,
gefahren ist.
genau,
Ja,
Iris.
genau.
Ja,
Ja.
genau. Genau, da habe ich teilgenommen mit meiner 80er. Und da konnte ich noch nicht mal antreten selbst. Und ja, habe halt diesen Lehrgang gemacht mit anderen Kindern und ja, habe dann halt total Spaß daran gehabt. Und dann war 2010, ich bin natürlich auch durch Iris dadurch gekommen, dazu gekommen. Papa kannte Iris natürlich gut, weil er die selbst früher auch trainiert hat und die waren super befreundet. Und ja, dann bin ich da so eine Schnupperspur mitgefahren beim Ladies Cup. Und ja, das war mein erster Wettkampf. Und dann ging
Geil.
es weiter. Also dann bin ich halt hier WTP mitgefahren, Westdeutschen Trailpokal. Und genau, 2015 bin ich dann meinen ersten WM-Lauf mitgefahren in Tschechien, in Sokolov.
2015 war das in Tschechien. Gab es nicht einen tschechischen WM-Lauf, der so extrem im Wasser versoffen ist?
Ja,
Ich bin
weiß
mir
nicht.
gerade unsicher, aber ist auch nicht sonderlich schlimm. Aber dann 2015 den ersten WM-Lauf. Wie war denn dein erster WM-Lauf? Also so vom Gefühl her, das muss
Ja.
doch wirklich
Ich war
dieses.
mega aufgeregt natürlich. Ich habe auch noch Bilder davon, wo wir mit den anderen Mädels stehen, da beim Fototermin mit den deutschen Mädels. Und da kannte ich die halt alle noch nicht so
Ja.
wirklich. Ich war wie so ein Baby, super neu überall und
Ja.
große Abnahme, pa große Papierabnahme, große technische Abnahme, die ganzen internationalen Fahrerinnen, englische Sprache.
Ja, stimmt, stimmt.
Ja, alles super neu. Und meine erste Sektion werde ich niemals vergessen. Es war im Bach. Die
Ja.
Sektion hat gestartet, indem man einen Hang runtergefahren ist oder ja, so eine Steinmauer und ja, unten ein bisschen wegheben musste, damit man nicht in das Loch reinfährt. Papa stand am Ende von der Sektion. Da gab es noch diese Headsets damals.
Ja, die hatte ich
Ja,
auch. Die
genau.
waren richtig gut.
Und ja, er stand am Ende der Sektion, weil da halt noch ein steiler Hang kam und er sich halt hinstellen wollte als Fänger. Und ich fahre in die Sektion rein, natürlich mega aufgeregt. Und ja, habe natürlich nicht weit genug weggehoben und zack, lag ich in diesem Wasser drin. Erste Sektion. Und ich sag so über dieses Mikrofon: Papa, ich lieg drin. Er so ganz, ich so, nee, nicht. Halb. Ich war halt wirklich klatschnass. Ich lag da drin und dachte mir so, oh nein, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich geheult, was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, habe mich total durchgekämpft, weil natürlich auch nonstop international ist, ne?
Stimmt, ja, und aber warte mal, kam das nicht 2016 erst die Nonstop-Regelung oder war das
Nee, nee, nee,
2015? War
das
das dann die
war auch
erste?
schon, das war auch schon nonstop. Ich kann nicht sagen, wann es war, aber ich
Okay, dann
weiß,
ist nicht
dass es
schlimm,
da
aber wenn
schon
du.
war.
Ja, gut,
Ja, das
dann
war
ist
auch
das
noch
auch.
super neu und dann habe ich natürlich viele Nonstop-Fünfer und alles. Ich hatte auf jeden Fall am Ende über 100 Punkte, bin Letzte geworden, aber ja, das war halt der Einstieg, ne?
Letztlich ist es auch egal, aber ich stelle mir das so vor, wenn du wirklich. Du bist sowieso schon aufgeregt, weil du hast so viele Leute, die du kennst und zu denen du vielleicht auch schon seit X Jahren aufschaust oder die du auf jeden Fall sehr ambitioniert verfolgst, dann
Ja.
stehst du mit denen auf einer Stufe, dann sind sie vielleicht irgendwo noch in deiner Nähe oder es sind Leute da, die gucken dann zu und dann gerade die erste Sektion, wo du denkst, ja, okay, kann ich schaffen und dann kommt, passiert sowas, wo du dann ja auch innerlich denkst, oh mein Gott, ist das peinlich, ist es so schlimm, jetzt
Ja.
hat jeder gesehen, dass ich hier drin liege, die müssen doch alle denken, dass ich nicht Motorrad fahren kann, ah, und die drumherum denken sich wahrscheinlich eher nur, hoffentlich geht's der gut und die ist nicht tot, oder sonstiges und für dich bricht so eine Welt zusammen und dann wieder aus diesem Loch rauszukommen und dann wieder weiterzufahren, aber da würde ich kurz sagen, sehr großer Respekt, dass du zu Ende gefahren bist und dass du es trotzdem gemacht hast. Scheißegal, ob du Letzte geworden bist oder nicht. Ich finde es gut, dass du es
Ja.
weiter durchgezogen hast, weil das habe ich damals bei meinem ersten Wettbewerb nicht gemacht. Ich habe nach der ersten Runde geheult und habe gesagt, ich will nicht mehr und bin dann weggefahren.
Ja, nee, das habe ich noch nie
Also,
gemacht. Ein
das ist
Wettkampf
sehr. Oh.
abgebrochen.
Okay, sehr klasse Nummer. Finde ich
Ja, klar,
interessant.
als ich mir immer was gebrochen hatte, glaube ich schon. Also ich bin
Ja.
mal einfach so im Stand umgefallen und ja, es sah halt nach nichts aus. Papa hat gesagt, komm, fahr weiter. Wir schauen, ob es geht. Dann musste man irgendwo runterspringen und ich hatte mir halt den Finger gebrochen. Und dann bin ich da
Ah.
runter und bin da runtergesprungen und dachte mir so, oh nee, geht nicht. Und bei sowas hört man natürlich dann klar auf.
Aber das ist schon wieder so dieser klassische Punkt. Wenn man irgendwo den Hang runterfällt, passiert gar nichts. Und wenn das Motorrad mit einem selber drauf im Stand umkippt, bricht man sich entweder irgendwas, irgendein Hebel bricht ab, irgendwie der Lenker ist krumm oder sonst irgendwas passiert. Das ist
Ja,
der Klassiker. Aber alter Vater, jetzt muss ich gerade einmal überlegen. Genau. WM-Lauf, bist du mitgefahren? Du hast auch soweit nie wirklich abgebrochen, bist halt auf Sachen, wo es gar nicht großartig ging. Genau, jetzt habe ich wieder meinen Punkt. Wie hast du das denn mental gemacht? Also hast du für dich anders angefangen? Wenn du bei dem ersten WM-Lauf dich erstmal hingepackt hast und überhaupt erstmal klarkommen musstest, dann kam ja irgendwann der zweite WM-Lauf, du wusstest ja vielleicht dann schon mal grob, wie es läuft, dann lief er vielleicht besser, vielleicht schlechter, wer weiß wie, das darfst du sehr gerne noch erzählen. Und irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du dich an das Niveau gewöhnt hast, in Anführungsstrichen, oder grob weißt, was auf dich zukommt. Und dann hast du ja immer im Laufe eines Wettbewerbs Highs and Lows. Also wirklich Momente, wo du sagst, ey, geil, dass ich das mit null gefahren habe, Respekt, hätte ich nicht erwartet. Oder machst du irgendwo einen blöden Fehler und sitzt dann da und denkst dir, ey, alles ist hier Kacke, irgendwie, das ist gar nicht richtig mein Tag und sonst was. Und jetzt zu der eigentlichen Frage, long story short, wie gehst du mit mentalen Lows um? Also wenn du merkst im Laufe eines Wettbewerbs, dass du einfach mentales Tief hast, wie kriegst du dich da wieder raus? Oder hilft dir dein Vater dabei? Hast du einen Ansprechpartner? Hast du für dich vielleicht eine Methodik herausgefunden, dass du einfach wieder dich fokussieren und konzentrieren kannst?
Also es ist immer super schwierig, wenn man so eine Fünfer-Serie hat, beziehungsweise eine Fünf gemacht hat, wo man weiß, eigentlich kann ich das, aber es hat einfach nicht geklappt, wegen dem und dem, keine Ahnung. Und dann finde ich es halt super schwierig, mich wieder zu motivieren und das nicht mitzunehmen in die nächste Sektion und halt so meinen Ärger irgendwie runterzuschlucken. Und ja. Da habe ich heute auch immer noch mit zu kämpfen. Also ja, wenn es dann mal nicht läuft, dann halt wieder ja, sich aufzurappeln. Am besten ist immer kurz durchatmen, Helm abziehen. ja, oder auch wenn es eine längere Zwischenstrecke ist, einfach mal schreien. Das kann auch Wunder bewirken.
Das glaube ich sehr gern, kann ich mir
Ja.
gut vorstellen.
Und ja, dann einfach sammeln und wirklich versuchen, nicht den Ärger mitzunehmen in die nächste Sektion und dann da auch noch irgendwas Blödes zu machen, ja.
Berechtigter Punkt, hast du irgendein Ritual, was du vor jeder Sektion machst? Also in Form von, okay, gut, dreimal nochmal die Vorderradbremse betätigen, weil ich das irgendwie drin habe in meinen körperlichen Zuckungen oder ich muss unbedingt fünfmal durch die Nase ein- und viermal durch den Mund ausatmen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, gut, mit dem Ritual komme ich auf jeden Fall durch diese Sektion durch oder bin bereit, jetzt loszufahren?
Ja, ich habe immer so einen krassen Tick, dass ich immer so die Handschuhe nach vorne schiebe, damit die halt richtig sitzen und hier keine Falten in der Handfläche sind und so. Und ja, was ich manchmal mache, so mein Kopf schütteln, einfach so, ja. Und auch wenn ich in die Sektion einfahre, mache ich so fünfmal auf meinen Schalthebel, dass auch ja so der erste Gang drin ist, wenn ich los habe. Das mache ich irgendwie, keine Ahnung. Weiß auch nicht warum, aber irgendwie gibt es mir Sicherheit, das ist so mein Tick.
Aber dann ist ja auch gut und völlig fair. Wie gehst du mit diesem ganzen Druck um? Also mit Druck meine ich, du bist in einem Wettbewerb, egal ob es jetzt lokaler Wettbewerb oder international oder wie auch immer, was auch immer ist. Du stehst an einer Sektion und es sind viele Zuschauer drumherum. Wie gehst du mit diesem Druck um? Weil es ist ja natürlich was anderes. Du hast A, Flatterband da, du weißt, dass du den Weg so fahren musst. Du kannst nicht drumrum fahren, wenn du meinst, dass du jetzt gerade blöd angefahren hast. Und dann hast du noch Leute, die vielleicht grölen, die vielleicht irgendwas zwischenrufen oder irgendwas. Wie gehst du damit um? Kriegst du das hin, das auszublenden? Oder ist es einfach Gewohnheit von dir, dass du sagst, ich bin da jetzt so lange schon mit dabei und ich habe jetzt mittlerweile diese Erfahrung, dass ich zwar weiß, dass ich es nicht ausblenden kann, aber ich fahre einfach meinen Flow durch und dann geht es irgendwann.
Also international habe ich damit überhaupt kein Problem. Da können so viele Zuschauer da sein, wie will. Und ja, die können auch irgendwas rufen, klatschen, machen. Ich bin dann so im Tunnel. Was ich manchmal schwierig finde, wenn irgendwo Kommentatoren sind, die einfach richtig laut mit diesen Lautsprechern einen beschallen, so. In Italien hatte ich das mal bei der Qualifikation, dass ich dann losgefahren bin und der hat da reingebrüllt und mein Kopf hat einfach nur ausgemacht und ich habe mich überschlagen. Aber ja, und in Deutschland finde ich es schwierig, weil man kennt teilweise die Leute und denkt, oh, jetzt steht er da, oh, jetzt muss es klappen. Und man versteht halt auch, was die sagen, wenn man durch die Sektion fährt. Und das hört man manchmal schon. Meistens schaffe ich das abzuschalten und bin so im Tunnel, dass ich gar nicht sehe, wer außerhalb der Sektion steht. Dass ich einfach nur ja, Papa im Fokus habe, mich im Fokus und vielleicht einen anderen Fahrer, der gerade fährt. Ja, genau.
Okay,
So ist es,
das
ja.
ist also Hut ab, weil das ist aber ein berechtigter Punkt, über den ich jetzt so auch gar nicht nachgedacht habe, weil in Deutschland hast du einfach schlichtweg das Problem, du verstehst die Leute. Das ist so. Wenn du dann irgendwo stehst und das muss ja nur irgendwie Franz sein, der zu seiner Frau Hildegard oder sowas einmal durch die Sektion ruft, dass es keine Pommes mehr gibt. Und es reicht dir schon so, dass es dich so rausreißt und du aus irgendeinem Grund an Pommes denkst in dem Moment. Oh Gott, herrlich. Der Punkt, der mich tatsächlich interessiert, wann oder hast du gewisse Kriterien, wo du sagst, innerhalb einer Sektion, stelle dich dort bitte hin, damit du mich fangen kannst, weil die Stufe ab einer gewissen Höhe für mich zu hoch ist, ab einer gewissen Beschaffenheit, ich vielleicht irgendwie Probleme mit dem Kopf habe oder sonstiges. Gibt es für dich da ein grobes Profil oder gehst du eher durch die Sektion durch und sagst, da habe ich einfach nur ein mulmiges Bauchgefühl, stell dich da einfach hin?
Ja, also es ist so, dass mein Vater ja schon mein Leben lang bei mir dabei ist und der auch immer mit mir durch die Sektion gelaufen ist. Früher natürlich mehr als heute, da hat er sich überall hingestellt und gesagt, hier, da, mach das, fahr da lang und so. Aber mittlerweile weiß ich das ja auch selbst. Aber er weiß halt genau, wo er sich hinstellen muss, wo ich mich vielleicht nicht traue an Stufen. Klar, sowieso, wenn es irgendwie gefährlich wird, stellt er sich hin oder auch steile Abfahrten oder Sachen, wo halt links und rechts nichts ist, stellt er sich dann nebenhin und ja, bei so Sachen. Mittlerweile kann ich mich auch relativ gut selbst fangen, konnte ich früher auch überhaupt nicht, weil er halt immer mitgegangen ist, es war immer jemand da und dann war es natürlich auch ein mulmiges Gefühl, wenn man dann mal eine Stufe gefahren ist, die vielleicht nicht so hoch ist, die ich schaffe, aber halt keiner da steht.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Für mich ist immer das schlimmste Gefühl, sobald man rückwärts fährt.
Ja, genau.
Das ist eigentlich immer das Schlimmste. Ja, okay, gut. Nee, kann ich aber voll und ganz so nachvollziehen. Ich hatte gerade so eine geile Frage. Verdammt. Och Mann, ey, das ärgert mich. Aber überhaupt nicht schlimm, weil dann gibt es ansonsten nochmal die Alternativfrage und sie wird mir bestimmt wieder einfallen und dann werde ich sie einfach zwischendrin stellen. Ha, so machen wir das nämlich jetzt. Gibt es irgendwelche Punkte, die dich jetzt an dem Konstruktwettbewerb einfach super faszinieren? Also, dass du jetzt sagst, deutsche Meisterschaft ist so geil, weil. Oder zwar ist die deutsche Meisterschaft cool, aber die EM finde ich besser. Oder ich finde vielleicht unsere regionale Dreipokalveranstaltung hier unten einfach viel schöner. Also, was, wenn du praktisch die Wahl hättest, welche Veranstaltung du nur noch fahren darfst in irgendeiner Art und Weise oder welche Wettbewerbsserie, welche wäre das? Und vielleicht auch so ein bisschen aus welchem Grund, beziehungsweise was so ein bisschen die Faszination hinter den einzelnen Sachen oder Wettbewerbsserien national wie international für dich ist.
Also ich finde das super schwer, jetzt mich für eine Serie zu entscheiden. Ich finde WM jetzt vom Internationalen her vielleicht ein Stück weit besser als die EM. Und national natürlich deutsche Meisterschaft. Ich finde das super schwer zu vergleichen irgendwie. Aber was ich finde, sowohl regional, deutsche Meisterschaft, EM und WM, es ist einfach immer dieses Familiäre dabei. Auch bei einer WM ist man unter den Fahrern super nett und befreundet und ja, trainiert zusammen, ne? Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sportarten ist, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber das hört man halt öfter, dass beim Trail es einfach so familiär ist und zum Beispiel bei Motocross oder Enduro im Fahrerlager halt ein bisschen ja mehr der Wettkampf auch schon vorher ja, spürbar ist. Ja.
Vollkommen nachvollziehbar. Wie war denn das? Also was war das für ein Gefühl, das erste Mal vielleicht auch so ein bisschen mit seinen Vorbildern zusammen sich warm zu fahren und auch so ein bisschen, stimmt, genau, das war nämlich die Frage von vorhin noch, die ich noch stellen wollte. Was waren eigentlich deine Vorbilder früher, als du angefangen hast so ein bisschen mit Treifahren? Also Iris hatten wir schon, Iris Müller,
genau, Iris,
hieß sie damals noch, ne?
Nee, Krämer,
ja.
Iris Krämer.
Ach, Krämer, Mann, Mist, ja.
Genau, so ist sie auch immer noch in meinem Handy eingespeichert. Mir heute nochmal aufgefallen. Ich habe nämlich eben noch mit ihr telefoniert. Und ja, Iris natürlich klar ein Riesenvorbild und natürlich auch nicht mehr wegzudenken aus dem Damentreilsport. Was sie da macht, ist wirklich Wahnsinn. Dann natürlich Ina Wilde, auch ein Riesenidol. Früher, als ich angefangen habe, ja, wollte ich immer zu ihr in die Gruppe und von ihr trainiert werden.
Oh, herrlich, ja.
Genau. Das waren so meine Vorbilder.
Dann hast du ja quasi jetzt auch so diesen Punkt übernommen oder diesen Schritt gemacht, selbst auch hin zur Trainerin. Also das, was ich jetzt so wahrgenommen habe, dass du, ich glaube, bei Kadertrainings mit dabei bist und da quasi auch als Trainerin mit einsteigst.
Genau.
Wie ist der Schritt dahin gekommen, dass du A als Trainerin quasi mit reingekommen bist und was ist vielleicht auch so deine Fokusgruppe? Kann man das so nennen? Oder die Gruppe, mit der du am liebsten trainierst oder die du am liebsten trainierst?
Ich weiß gar nicht, wo ich zum ersten Mal Trainer gemacht habe. Ich meine, man guckt natürlich auch nebenbei, wenn man irgendwann mal ein gewisses Niveau erreicht hat, ich sag mal jetzt blaue Spur, dann sieht man natürlich auch bei, keine Ahnung, Vereinskollegen, was machen die falsch, was können die besser machen, das klar auch schon immer so ein bisschen. Und ja, im Trainerjob mache ich am liebsten eigentlich so schwarze Gruppen.
Oh,
Das
okay,
muss ich
cool.
sagen. Ja,
Ja.
auf jeden Fall so schwarz, hellgrün. Genau, das sind so meine Liebsten, ja.
Okay, das ist tatsächlich ein ziemlich cooler Punkt. Wie läuft denn das ab? Wie viele Trainings habt ihr denn? Oder hast du denn, wo du mit eingeplant bist über das Jahr hinweg? Gibt es da irgendwie einen Terminkalender? Wirst du gebucht? Oder wie kann man sich das Ganze
Ja,
vorstellen?
meistens fragen die Organisatoren einen dann an, hey, hast du an dem und dem Wochenende Zeit? Ich suche noch Trainer.
Ja, gut,
Die,
okay.
man kennt sich ja, ne? Die sprechen einen dann an. Ich mache öfter für den ADAC Westfalen Kader Trainer. Dann habe ich beim MCW Heringen beim Sommerlehrgang schon Trainer gemacht in Großheubach. Ja.
Ja, gut, und dann in den ganzen
Es kommt
Bereichen
immer
halt eben
drauf
mit drin.
an. Genau.
Ja, vom Training weg wieder kurz hin zum Wettbewerb. Eine ganz flotte Nummer. Was sind eigentlich so deine drei größten Errungenschaften, sage ich jetzt mal, in dem gesamten Wettbewerbbereich? Also vielleicht irgendwelche Erfolge, irgendwelche Läufe, die du besonders gewonnen hast, weil du dafür besonders hart trainiert hast oder sonstiges oder einfach nur Sachen, die dir im Kopf geblieben sind. Also im Prinzip deine drei größten Erfolge, die du zu verbuchen hattest in deiner Karriere, wenn man das Ganze so möchte, in Form von Wettbewerb. Ob das einfach nur ein Lauf war, der super geil lief, weil du super viel trainiert hattest, ob es eine Saison war, die extrem gut lief. Man hat ja immer so gewisse Verbundenheiten zu etwas oder Verbindungen zu etwas oder zu gewissen erreichten Zielen. Kann ja auch sein, dass es der fünfte Platz war in irgendeiner Klasse, wo ich erst seit anderthalb Jahren fahre oder so.
Ja, also mein erster größter Erfolg war eigentlich bei der Weltmeisterschaft 2017 in Pietramurata ein Podiumsplatz bei der WM.
Wow. Ja.
Genau, und dann bin ich auch Dritte geworden in der Meisterschaft. Das war natürlich auch krass so in der Gesamtwertung.
Es ist eine
Und
Nummer.
genau, dann war eigentlich im letzten Jahr mein größtes Highlight, dass ich einen deutschen Meisterschaftslauf gewonnen habe. Meinen ersten.
Sehr schön. Glückwunsch nachträglich dazu.
Danke.
Sehr
Und
gerne.
dann bin ich Dritte geworden in der Gesamtwertung bei der deutschen Meisterschaft. Genau.
Ja, aber das ist doch wirklich perfekt.
Ja, und ja.
Erzähl, erzähl. Nee, nee, nee,
Ja,
erzähl. Ich habe
und
den Gedanken gefasst.
ein weiteres Highlight wäre schön gewesen, wenn wir hätten starten dürfen, dass ich natürlich beim TDN-Team dabei gewesen wäre, beim Trail der Nationen.
Ja.
Und ja, wir nicht mitgefahren sind.
Leider Gottes, ich habe es
Aus
mitbekommen
Gründen.
und ja, das können wir, glaube ich, auch einfach so unkommentiert einfach stehen
Ja,
lassen. Da
genau.
gehen die Meinungen sehr stark auseinander und das ist auch okay. Wir akzeptieren jede Meinung, die anders ist als die eigene. Deshalb lassen wir das einfach so stehen.
Ja.
Aber gibt's denn schon Pläne für die nächste TDN-Veranstaltung? Also, wer mit TDN nichts anfangen kann, das ist Trail der Nationen, wo praktisch jede Nationalität ein Team bestimmt, männlich wie weiblich, was dann halt in den verschiedenen Leistungsklassen, die es gibt, fahren kann und dann praktisch Länder gegeneinander antreten. Ähnlich wie der Eurovision Song Contest, nur halt mit drei Motorrädern und
Ja,
um
genau.
Lenkruder.
Genau, also das wird halt immer entschieden von einem Gremium, wenn die ersten paar DM-Läufe gefahren sind, wer halt mitfährt. Man sagt dann halt immer die ersten drei aus der Meisterschaft. Und Trail der Nation ist dieses Jahr im September in Italien.
Oh, geil. Dann bin ich
In
sehr gespannt.
Monza.
Ja. Oh, das ist auch tatsächlich echt schön. Ja, da bin ich sehr gespannt, was es da für schöne aufgearbeitete Videos, Fotos und ähnliches geben wird. Da lasse ich mich sehr gerne überraschen. Sophia, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du daran teilnehmen wirst.
Ja,
Als
ich
deutsche
hoffe es.
Fahrerin. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, hast du für dich jetzt definierte Ziele, die du erreichen möchtest, gerade im Dreisport? Also sowas wie beim Drei der Nation mitfahren zum Beispiel, oder irgendwie, dass du den Lauf XYZ gewinnen möchtest, oder vielleicht auch einfach nur private Ziele, dass du sagst, du willst vielleicht einfach, ne, wieder mehr Freude ist die falsche Wortwahl, aber vielleicht auch einfach nur wirklich dieses mehr Genießen des Motorradfahrens wieder in den Vordergrund stellen. Gibt es da für dich gewisse Punkte, wo du sagst, das soll jetzt eigentlich im Optimalfall mein Next Step sein?
Also bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich meine Ziele nicht so längerfristig über die ganze Saison stecke. Dass ich zum Beispiel sage, ich muss jetzt unbedingt in der WM erste, zweite, dritte, was weiß ich, werden. Das mache ich nicht. Ich gehe halt von Lauf zu Lauf und versuche immer das Bestmögliche halt rauszuholen, das bestmögliche Ergebnis rauszufahren. Und ja, gehe da eigentlich immer mit geringer Erwartung rein, damit man hinterher halt auch, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, die Erwartung nicht erfüllt hat und dann einfach demotiviert ist, vielleicht für den nächsten Wettkampf. Deswegen, ja, stecke ich mir eigentlich immer relativ kurze Ziele und versuche jeden Wettbewerb einfach so gut wie es geht, ja, zu fahren.
Okay,
Genau.
vollkommen, völlig fair enough, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist, glaube ich, auch eine sehr mental gesunde Herangehensweise
Ja,
an das ganze Thema, weil ansonsten machst du dich, glaube
genau.
ich, wirklich einfach nur kaputt. Aber was, also du fährst jetzt dein ganzes Leben schon Motorradreihe und die nächste Frage, die mir so ein bisschen in den Kopf reinschwirrt, ist wirklich dieses: Was fasziniert dich so sehr am Dreisport, dass du immer noch Bock darauf hast und dass du nicht da sitzt und sagst, ah nee, ich will jetzt lieber Elektroroller fahren oder sowas? Kann ja alles sein, kann ja alles kommen. Was ist für dich der Grund, weshalb du sagst, ey, ich finde das so geil, ich will das jetzt einfach weitermachen?
Ja, es ist halt, ich bin auch einfach unfassbar ehrgeizig und will immer neue Herausforderungen haben. Also neue Stufen, andere Sektionen, vielleicht mal was Künstliches. Also es ist halt beim Trail so vielfältig. Du kannst halt über alles drüber fahren, wenn du willst. Und
Ja,
kannst
stimmt.
halt mit relativ geringem Aufwand auf wenig Platz viel machen. Also du brauchst keine komplette Motocross-Strecke. Du kannst halt einfach, ja, ins Gelände fahren, aufs Moped gehen, losfahren und dir so deine Herausforderungen immer selbst suchen.
Zum Thema Gelände und von da aus so ein bisschen auch das Thema Lautstärke mit betrachtet. Bist du schon mal Elektro-3-Maschinen gefahren, wie Electric Motion oder ähnliches?
Genau, bin ich schon gefahren, nur kurz bin ich eine Emotion gefahren und ich finde es cool. Also ich finde es wirklich nicht schlecht. Es war mal cool, so als Alternative komplett umsteigen, weiß ich nicht. Es ist schon sehr
Okay.
ungewohnt und vor allem, es hat sich jetzt auch im Vergleich zu meiner TS richtig schwer angefühlt. Aber ich bin dann auch so Hänge hochgefahren und dachte mir so, wow, okay, da ist ordentlich Leistung dahinter auf jeden Fall. Die Power ist direkt da und
Ja.
ja, wenn man irgendwie mal Bock drauf hat, keine Ahnung, irgendwo zu fahren im Garten oder vielleicht im Wald, das stört halt keinen, ne? Damit kannst du
Ja.
irgendwie so machen, was du möchtest. Aber was mich halt so stört, dass es, ja gut, es gibt eine Kupplung, aber es ist halt super ungewohnt. Ich denke mal,
Das
da muss
stimmt.
man sich drauf einstellen, wenn man da umsteigen will oder was weiß ich, dass man da halt ja, ein anderes Fahrgefühl hat.
Auch völlig nachvollziehbar. Also jetzt gerade ist ein Umstieg für dich noch nicht denkbar. Wie schaut es denn so in 5 bis 10 Jahren aus? Weil das Thema Elektromobilität kommt ja einfach. Sagst du einfach per se, ist mir vollkommen egal, komme, was wolle, ich will den Verbrenner haben. Oder ist es dann irgendwo, wo du sagst, ja gut, komm, also wenn ich dem Ganzen jetzt noch 6 Jahre gebe, dann ist die Entwicklung vielleicht so weit, tralala, und dann ist es auch nicht mehr so wild.
Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Also, wenn das die Entwicklung ist und ja, es so sein soll, dann klar. Aber jetzt kann ich es mir halt überhaupt noch nicht vorstellen. Und ja, ich fand es auch eigentlich relativ witzig. Dieser Junge, von dem ich das Motorrad gefahren bin, Der ist dann halt mit meinem Motorrad gefahren und hat erstmal Gas gegeben, ohne Ende, ist auch die Hänge hochgebraten. Einfach wahrscheinlich, weil er diesen Sound so gut gefunden hat. Ich meine, das ist ja auch nur eine 250er Zweitakt, ne? Aber ja, das ist halt das, was so ja, das Ganze irgendwie so ein bisschen unspektakulär macht, dass man halt keinen Sound hat.
Das finde ich so geil, dass das immer noch so ein Punkt ist. Das macht es unspektakulär. Weil ich stehe da und ich finde das richtig geil, dass es keinen Lärm macht. Dass du daneben
Ja.
stehen kannst, du kannst dich unterhalten und es kann irgendjemand trainieren und es geht dir nicht auf den Nerven. Also völlig okay, völlig cool. Ich kann es komplett nachvollziehen. Es gibt sehr viele Leute, die eben genau diese Meinung haben. Deshalb finde ich es sehr interessant, weil es für mich halt genau andersrum ist und ich sage. Also, die Montesa wird mein letztes Verbrenner-Moped sein, danach wird es ein E-Moped werden für mich. Deshalb finde ich das immer sehr interessant, was da so hintersteckt, was völlig in Ordnung ist und auch überhaupt nicht wertend gemeint ist, in keinster Art und Weise. Aber ja, ich kann es mir schon vorstellen, gerade für dann doch Leute, die Benzin im Blut haben, ist es schwierig, genau dieses Motorgeräusch so ein bisschen aufzugeben. Ja, ich glaube, das trifft es schon sehr gut. Wer weiß, vielleicht werden wir in 10 Jahren Soundgeneratoren in Motorrädern haben.
Ja, oder auch bei der WM gab es ja auch bis zum letzten Jahr noch eine E-Klasse. Und wenn die Quali von denen losging, die sind immer als erstes gefahren, man hat es einfach nicht mitbekommen. Ich dachte so, fahren die jetzt schon? Oh, da fährt schon einer. Oder auch wenn man in der Sektion steht, dann kommen manchmal so Kinder angefahren, Automatikkinder, und man hört die einfach nicht. Und dann steht man denen in der Sektion rum und ja, so Sachen halt.
Ja, das stimmt schon, das kann ich vollkommen verstehen. Obwohl ich da auch tatsächlich sagen muss, ich finde es echt erstaunlich, was die mittlerweile geschafft haben, wie gut die Leute auf den E-Mopeds die Dinger mittlerweile bewegen können. Also das finde ich echt erstaunlich und das dürfte, glaube ich, noch sehr, sehr interessant werden, gerade was jetzt, ich glaube, 2023 kommt die E-Experience, wo ja Electric Motion auch unter anderem mit dabei ist. Ich glaube, das dürfte sehr lustig werden. Ich bin sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Aber
Ja,
apropos
wir schauen mal.
Entwicklung. Genau, apropos Entwicklung. Wir haben ja noch so ein kleines Diskussionsthema offen, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Du hattest ja schon vorher gesagt, wie dir eventuell wohl aufgefallen ist, bin ich nicht so der allergrößte Fan von TRS. Man muss dazu wissen, für die Leute, die es nicht großartig mitbekommen haben, ich fahre seit Anfang 2019 eine Honda Montesa 300 Doppel-R. Anfang 2019, ich glaube. Ja, ich glaube Anfang 2019, genau. Und TRS fand ich und finde ich immer noch sehr interessant, auch gerade was die ganzen Entwicklungssprünge angeht und alles Mögliche. Bin aber nie wirklich warm geworden mit der Marke und bin einfach schlichtweg Viertakt versaut auf der einen Seite und habe so ein bisschen die Vorliebe für 10 Kilo mehr Gewicht, aber dafür ein anderes Ansprechverhalten gefunden. Und Sophia kommt ja in diesem Sinne, in diesem Kontext gesprochen, vom anderen Ufer. Und kann ja im Prinzip Informationen aus erster Hand geben, was das ganze Spielchen angeht. Und ich würde super gerne einfach nur, wir müssen nicht großartig viel das Ganze hier ausarten lassen, aber einfach nur, warum findest du, ist TRS einfach vernünftig? Oder wenn du gerne möchtest, das können wir auch super gerne so machen, wir können auch ein bisschen gegeneinander shooten, warum ist eine TRS besser als eine Montesa? Kannst du auch gerne raushauen.
Ja, okay. Das ist natürlich jetzt ein ganz schwieriger Vergleich. Viertakter, Zweitakter. Vom Grundsatz her, jeder kann fahren, was er möchte. Das ist
Guter Punkt,
jedem
genau.
selbst überlassen. Da muss jeder einfach seine eigene Meinung bilden, finde ich. Aber ich habe diesen alten Podcast angehört und dachte mir so: Hallo, er kann doch jetzt nicht hier gegen, er kann mich doch jetzt nicht einladen zum Interview und dann so über TRS reden.
Absolut berechtigter Punkt, das möchte ich auch noch mal kurz klarstellen. Ich mache das immer nur, weil ich das immer sehr schön finde und dieser Markenhass untereinander völlig unberechtigt ist,
Ja,
weil
finde
jeder
ich
hat seine
auch.
Vorlieben, jeder ist richtig, es gibt niemanden, der da irgendwie eine falsche Einstellung zu hat. Ich mag es nur einfach sehr und eben weil Sophie und ich diesen Schriftverkehr hatten darüber, dachte ich, ist es eigentlich perfekt, sich da mal einfach so ein bisschen gegenseitig anzufeinden und mal gucken, ob man sich gegenseitig vom Gegenteil überzeugen kann. In Anführungsstrichen, natürlich.
Ja,
Genau, aber gut
ich
fürs
bin ja
Backup.
auch vorher sehr lange Beta gefahren und auch ja, 125er gefahren, 250er gefahren. Es ist halt einfach ein solides Motorrad. Aber manchmal ist es halt auch so, dass ein Markenwechsel einfach nochmal irgendwie neue Motivation bringt. Dass man irgendwie nochmal eine Veränderung hat und einfach denkt, okay, damit komme ich jetzt nochmal ein Stück vorwärts, ein Stück weiter. Und wie auch schon gesagt, hier ist es einfach eine junge Marke, ein modernes Motorrad mit Vertigo, eins der modernsten jetzt, hast du ja eben auch schon gesagt. Und ja, sie gucken halt jedes Jahr, was kann verbessert werden und ja, ändern halt so Kleinigkeiten und andere Marken, sage ich mal, ändern das Dekor von Jahr zu Jahr. Und ja, ich bin jetzt auch von anderen Marken nicht abgeneigt oder ja, es ist halt im Moment meine Situation und ich bin super zufrieden damit. Ich bin super zufrieden mit dem
Völlig cool.
Motorrad und ja, finde das dann halt schade, wenn andere sagen, ah, das ist, der ist so schlecht und blöd und ja, einfach eigentlich noch nie richtig eine gefahren sind, sondern nur gehört haben und dann vielleicht eine von jemandem gefahren ist, der total keine Ahnung hat von Schrauben und total schlecht eingestellt und nur Probleme damit hat. Das kann man natürlich auch nicht pauschalisieren auf die komplette Marke.
Das ist ein absolut berechtigter Punkt. Genau so kann man das auch das Ganze nicht handhaben. Nichtsdestotrotz liebe ich diese Diskussion und möchte da direkt mit einsteigen. Denn was du absolut richtig gesagt hast, und das sind natürlich auch Pro-Argumente, die aber ja auch gegen eine neue Marke sprechen können, unabhängig jetzt, ob es TRS, Vertigo oder irgendeine andere Marke ist, die neu in einen Markt kommen. Ja, sie ist modern. Wie definiert sich überhaupt modern? In welchem Kontext? Ist es einfach, wie Vertigo momentan vielleicht auch so ein bisschen die Schiene fährt? Hey, wir haben ein cooles Design, was einfach eckig ist. Genauso wie Montesa, die sagen, ey, wir haben einfach 20% weniger Plastik an unser Dekor verbraten und deshalb kauft jetzt das neue Motorrad, weil das viel geiler ist. Das ist immer so ein bisschen die Definitionssache. Modern ist nicht immer gleich gut. Also es gibt so eine schöne Folge von How I Met Your Mother, wo Barney Stinson da sitzt und sagt, neu ist immer besser. Und dann immer die typischen Beispiele genommen werden, willst du einen neuen Whisky haben oder einen uralten Whisky? Was möchtest du lieber trinken? So unter dem Motto. Und so ähnlich sehe ich das Ganze auch. Natürlich ist es gut, dass es unterstützt wird, weil ein anderer Weg gegangen wird. Im selben Zuge man sich aber dennoch den ganzen Negativseiten in Anführungsstrichen halt bewusst sein muss. Jede neue Marke hat das Problem, dass sie Probleme, technische Probleme hat, die in den Kinderschuhen stecken, die einfach mit der Zeit erst ausgemerzt werden können. Wenn man jetzt natürlich böse argumentieren möchte, könnte man auch sagen, ja, warum muss TRS so viele Kleinigkeiten verändern? Ja, weil sie so viele Probleme haben. Das ist nicht der Fall. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und das ist bei mir immer so ein bisschen das Ding, ich glaube, da steckt auch so ein bisschen die alte Generationen oder die Generation von meinen Eltern vielleicht auch so drin, so der Bauer frisst nicht das, was er der Bauer frisst nur das, was er kennt. Und Montesa gibt es schon seit X Jahren und hey, guck mal, die haben es gar nicht nötig, sich so viel verändern zu müssen. Also kauf dir nur Montesa, weil die ist langlebig. Jetzt aber wirklich zu den persönlichen Gründen für mich, was ich halt auch so mitbekommen habe, was sich aber dahingehend auch nicht nur auf TRS beziehen lässt, sondern allgemein auf diesen ganzen Punkt der anderen Marken, weil ich aber da auch wieder eine eigene Erfahrung gemacht habe und das nur aus meinem Blickwinkel betrachte und auch dementsprechend jetzt auch erzähle und jeder da auch immer unterschiedliche Erfahrungen haben kann, ich das aber immer sehr schön und interessant finde, da Diskussionen drüber zu führen, weil für mich war einfach der Punkt Langlebigkeit. Ich kaufe diese Montesa, ich fahre das Ding 10 Jahre und bei meiner Masse von über 100 Kilo und einer Größe von 2 Metern hat das Ding halt auch eine ordentliche Belastung, aber dann funktioniert das, weil die Beta, die ich 2010, 2011 gefahren bin, die zweite und dritte Generation der Evo. War das die zweite? Ja, die zweite Generation der Evo war das, genau, das 2010er Modell war das, glaube ich. Das hatte nach einem Jahr irgendwie schon ein Problem mit der Schwinge. Oder die Gasgas, mit der ich wieder angefangen hatte, Moped zu fahren, die dann auf einmal schon Probleme mit den Kolben hatte, wo ich dann immer da saß und mir dachte, es sind so tolle Mopeds und es macht so viel Spaß. Und warum kann das Ganze denn jetzt nicht langlebig sein? Und das ist für mich tatsächlich immer dieser ausschlaggebende Punkt, weshalb ich dann natürlich auch eigene Erfahrungen mit TRS gemacht habe, beziehungsweise auch viel mitbekommen habe, wo man aber auch ganz klar sagen muss, die Sachen, die ich mitbekommen habe, sind so auch bei anderen Marken vorgefallen. Das ist definitiv der Punkt. Nichtsdestotrotz, Sophia, du hast vollkommen recht und ich werde mich auch irgendwann nochmal auf eine TRS setzen und dann werde ich dich anrufen und werde dir erstmal erzählen, wie falsch ich lag.
Ja,
Davon
auf
gehe ich
jeden Fall.
zumindest stark aus.
Ja, für mich ist es halt jetzt nicht so der Punkt, dass ich sage, ich fahre jetzt eine Montesa, weil die langlebig ist, weil ich da nicht so oft dran rumschrauben muss oder was weiß ich. Eine Montesa ist mir einfach viel zu schwer. Und ja, Viertakter kommt halt irgendwie nicht in Frage für mich.
Ah, krass, okay. Wieso? Also klar, wahrscheinlich, weil du Zweitakt aufgewachsen und du hast da einfach Bock drauf. Oder gibt es da noch einen anderen Grund, das Ansprechverhalten, was seltsam ist, oder,
Boah,
oder?
ich weiß nicht, ich bin natürlich auch schon eine Gefahr, aber irgendwie kommt es für mich gar nicht in Frage. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie ein bisschen abgeneigt. Keine Ahnung. Es sind ja auch Mädels Montesa gefahren. Sarah Trentini ist
Genau.
Montesa gefahren. Maria Giraud. Ich weiß gar nicht, ob. Ja, Gleier natürlich.
Bist du von
Ja,
Gasgas eingekauft
aber
wurde,
das,
ja?
was man so sieht, die tun sich halt schwer. Ne? Es ist ein schweres Motorrad. Ich meine, wenn man Toni sieht, sieht man, dass es auch damit ganz gut funktionieren kann.
Ja, das stimmt.
Ja, aber es. Ja, wie schon gesagt, es ist halt jetzt einfach meine Situation. Ich bin super zufrieden mit dem Motorrad und
Perfekt.
ja, steht auch auf jeden Fall erstmal kein Wechsel an.
Besser kann es auch nicht laufen. Und ich glaube, damit kann man auch relativ gut diese Mini-Diskussionsrunde schon wieder beenden.
Ja.
Ich freue mich sehr darauf, das an späterer Stelle sicherlich nochmal zu wiederholen und nochmal vielleicht ein bisschen ausgiebiger fortzuführen. Es ist schlichtweg so, schaut einfach, was euch am besten passt, womit ihr einfach das beste Gefühl auch so ein bisschen habt. Und apropos Gefühl, kommt auch nochmal ein Thema auf, was ich mit Jule auch schon hatte und was ich halt sehr wichtig finde, weil ich selber immer wieder das in letzter Zeit mitbekommen habe oder Geschichten darüber gehört habe oder ähnliches. Hattest du, Sophia, in irgendeiner Art und Weise Momente bei Trainings oder bei Wettbewerben, wo du in irgendeiner Art und Weise deiner Meinung nach unfair behandelt wurdest, wo es aber keinen ersichtlichen, objektiven Grund für gibt? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Vielleicht ist es das auch gar nicht. Also vielleicht gab es für dich auch nicht diese Begegnung.
Ja, es gab bestimmt in Sektion mal Fälle, natürlich international bei Nonstop, immer diese Diskussion. Die vor mir ist eine Spanierin, hat 10 Sekunden auf einer Stelle gestanden und dann komme ich daher, mache mir den Kopf und ah, ich muss losfahren und dann pfeift er schon und da fühlt man sich natürlich schnell ungerecht behandelt. Ne? Nonstop ist total schwierig und eine große Diskussion. Und sonst natürlich auch Diskussionen mit dem Punktrichter von wegen, hier, du bist über einen Pfeil gefahren, du hast Spur gekreuzt und so weiter, ja.
Diese ganzen klassischen typischen Situationen. Ja, gut, okay, aber das kann ich voll und ganz verstehen. Aber dann hast du ja tatsächlich durch die Bank weg eigentlich positive Erfahrungen gemacht, bis auf die klassischen Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Ja, das finde ich aber eine sehr super Nummer. Das freut mich sehr. Abschließend, apropos Gefühl, apropos, jeder soll die Marke fahren, worauf er oder sie Bock hat. Und jeder kann das machen, was er sie es möchte. Was würdest du eigentlich einem Anfänger raten? Wenn der jetzt sagt, ich habe davon jetzt gehört, ich will das unbedingt mal ausprobieren, was wären so deine ersten Punkte, wo du gesagt hättest, wo du jetzt sagen würdest, das solltest du auf jeden Fall als nächstes tun? Also eine Person, die noch kein Moped hat, noch nie damit in Berührung kam.
Okay, also ich würde auf jeden Fall erstmal eine Wiese suchen mit viel Platz.
Okay.
weil man kennt es, es kommen einfach Leute, die sagen, hier, ich fahre seit 30 Jahren Straßenmotorrad und Teil sieht halt einfach so spielerisch aus und so leicht aus. Und jeder denkt, ich fahre seit 30 Jahren Motorrad und ich steige da jetzt drauf und kann das und hängt am Gas und ja, schwierige Sache. Ja, was würde ich einem Anfänger noch raten? Ist echt schwierig. Auf jeden Fall Lehrgänge mitmachen, auch mit anderen und ja, einfach dann am Ball bleiben und direkt am besten von Anfang an sich Sachen beibringen zu lassen, bevor man sich's falsch aneignet. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon. Und für Kinder natürlich ist immer cool, wenn die mit einem Elektromotorrad anfangen können. Also wenn man jetzt auch so Schnuppertrainings macht oder so, du hast keinen Lärm, die Kinder haben keine Hemmschwelle. Du kannst sofort, sage ich mal, den Notaus abziehen, den Stecker ziehen, dann bleiben die Dinger stehen. Du musst nicht ankicken mit den Kindern, du hast keine Kupplung. Ist eigentlich wie Fahrradfahren, finde ich super für Kinder.
Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Finde ich, ist auch ein ziemlich guter Punkt. Und da finde ich genau dieses Elektro-Ding eigentlich perfekt aufgehoben auch schon.
Auf jeden
Also
Fall, ja.
zum jetzigen Zeitpunkt ist das wirklich der Hammer.
Ja.
Wunderbar. Dann, ja, Sophia, ich würde sagen, das sind dann so die klassischen Sachen. Ich bedanke mich super dolle bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast
Klar,
und
gerne.
du schön von dir erzählt hast. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch so einen schönen Einblick geben zu können. Siehst du, da fällt mir gerade noch was ein, bevor ich das nämlich auch noch vergesse. Was sind denn eigentlich deine aktuellen Sponsoren?
Ja, genau. Also wie ich schon angesprochen habe, ich bin in dem TRS Deutschland Rennteam. Da sind drei Mädels drin, die Sarah Bauer, Vivian Bax und ich. Und drei Jungs, Franzi Katlik, Paul Räumschüssel und Jan Peters. Das Ganze steht unter dem Dach der PWS Offroad, wie ich auch eben schon gesagt habe. Und das ganze PWS Offroad-Konstrukt steht unter einer Firma, PWS, Presswerk Strutthütten, heißt die Firma, ist ein Industrieunternehmen. Und genau, das ist eigentlich mein größter Sponsor, Supporter. Und ja, wofür ich auch richtig dankbar bin. Also, ich glaube, einen besseren Support kann man sich nicht wünschen. Genau, und dann haben wir natürlich unsere Teamsponsoren, Nils, das Öl, das wir fahren, ja, Jitsi, unser Bekleidungssponsor. Genau, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und dann natürlich regionale Unternehmen, die wir auch auf unseren Klamotten haben als Teamsponsoren, genau.
Ja gut, das passt dann natürlich perfekt. Ja, dann würde ich sagen, genau das ist der Punkt, wenn man da auch nochmal nachgucken will. Ihr werdet auf jeden Fall auf Social Media bei uns auf dem Instagram nochmal den Post sehen und alternativ auch bei uns in der Folgenbeschreibung werden alle möglichen Links drin sein. Sophias Instagram-Account wird mit drin sein. Da könnt ihr die ganzen Sponsoren auch noch einmal nachgucken. Zu PWS Offroad schmeiße ich euch den Link da rein. Also wenn ihr euch da ein bisschen tiefer eingraben wollt und ein bisschen mehr darüber wissen wollt, guckt gerne in die Folgenbeschreibung oder schaut auf Instagram
Auf jeden
vorbei.
Fall.
Da findet ihr auf jeden Fall alles. Sophia, recht herzlichen Dank. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal darüber sprechen und dann einen kleinen Rückblick auf die vergangene Saison machen können. Schnacken wir aber dann nochmal zu. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.